Der Kasseler Stadtsoziologe Dr. Herbert Glasauer vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung an der Uni Kassel beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem Phänomen der Jugendgewalt. Die jüngsten Debatten, auch im Zusammenhang mit der hessischen Landtagswahl, veranlassen ihn, aus seiner Perspektive Stellung zu beziehen. Herr Dr. Glasauer, seit wann beobachten Sie das Thema Jugendgewalt und wie hat sich nach Ihrer Wahrnehmung der öffentliche Diskurs im Lauf der Zeit verändert?
Das Thema Jugendgewalt scheint mir eine neue Variante eines eher generelleren Themas zu sein, was ich umschreiben will mit dem Begriff Unsicherheit im öffentlichen Raum. Und mit diesem Thema beschäftige ich mich ungefähr seit Mitte der 90er Jahre. Anlass war für mich die irritierende Feststellung, dass einerseits die Gefährdung durch Gewaltdelikte im öffentlichen Stadtraum gesunken ist, aber gleichzeitig insbesondere durch konservative Parteien. Ich erinnere mich noch an den Landtagswahlkampf Mitte der 80er Jahre, wo das Thema erstmalig durch die CDU in Baden-Württemberg thematisiert wurde. Also dieses Thema in den Wahlkämpfen gepusht wurde. Und zudem über dieses Thema der Unsicherheit im öffentlichen Raum von der Presse immer mehr berichtet und sehr intensiv berichtet würde. Und ich glaube, beides zusammen erzeugte dann die Vorstellung, dass dieses immer schlimmer wurde, weil man relativ häufig darüber gelesen hat, aber gleichzeitig, was die Entwicklung der Delikte anging, die eher stabil blieben.
Und eine Ihrer Thesen ist, dass die Gefährdung für Leib und Leben viel, viel stärker von anderen Dingen ausgeht, also im öffentlichen Raum.
Auf alle Fälle. Also das Interessante ist, dass die größte Gefährdung für Leib und Leben im öffentlichen Raum vom Verkehr ausgeht, also vom Straßenverkehr ausgeht. Dies wird aber offensichtlich stillschweigend hingenommen, denn kaum jemand will über die notwendige Reduktion der Geschwindigkeit innerorts reden.
Und also apropos, früher war alles besser. Sie haben in Ihren Studien auch Kriminalstatistiken verglichen. Zu welchen Ergebnissen sind Sie dabei gekommen?
Ja, es gab ein sehr interessantes Ergebnis. Ich habe mich in den 1990er Jahren, als in der Lokalpresse sehr negativ über den Stadtteil Helleböhn berichtet worden ist, mich in einer kleinen Untersuchung mit dem Stadtteil Helleböhn beschäftigt und in diesem Zusammenhang mich auch mit dieser Kriminalitätsrate in Helleböhn, was ja damals verschrieben gibt als Ort der Drogenkriminalität, der Gewalt oder dergleichen mehr. Und dabei bin ich auf ein sehr interessantes Ergebnis gestoßen, dass nämlich der Stadtteil Helleböhn, also quasi dieser negativ stigmatisierte Stadtteil Helleböhn, die gleiche Kriminalitätsrate und interessanterweise auch die gleiche Ausmaß an bestimmten Delikten hatte wie Zierenberg. Und Zierenberg, eine Gemeinde im Umland von Kassel, gilt gemeinhin als ein netter, friedlicher Wohnort, in dem man gerne wohnt.
Sie haben es gerade aufgegriffen, also auch die lokalen Medien haben sehr stark berichtet seinerzeit über Helleböhn. Also das Thema scheint auch eine gewisse Attraktivität zu haben. Woher kommt das?
Woher die Attraktivität des Themas kommt? Also um dieses auszuführen, muss ich leider etwas ausholen. Wenn wir über die Unsicherheit im öffentlichen Raum oder aktuell über das Thema Jugendgewalt reden, so reden wir ja über Ängste oder Unsicherheit und damit über einen psychologischen Aspekt. Angst kann jedoch völlig unterschiedliche Ursachen haben. Dieses ist das eine, aber Angst braucht auf alle Fälle ein Objekt oder ein Subjekt, an dem sie sich festmachen kann. Und dabei kann der Auslöser von Angst und das Angstobjekt oder das Angstsubjekt, an dem sich die Angst festmacht, muss nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir uns mal die aktuelle Situation anschauen, so gibt es viele Anlässe für mögliche Ängste. Es gibt eine unsichere Zukunftsaussicht durch eventuell drohende Arbeitslosigkeit, durch die Unsicherheit der Renten. Es gibt Angst vor Klimaveränderungen, Angst vor schwerer Krankheit und schließlich und endlich für jedes Individuum die Angst vor dem eigenen Tod. Und das Interessante ist, dass in diesem Kontext die Konservativen auftauchen und liefern ein Angstobjekt, jetzt in dem hessischen Landtagswahlkampf, die Jugendgewalt und zugleich eine populistische Strategie, die behauptet, das Problem zu lösen, nämlich einfach zu lösen, durch schlicht härtere Strafen. Dieses scheint mir ein genialer Trick und scheint mir zugleich ausgesprochen dummdreist, da ich ihn für wirkungslos halte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn die Politik den Menschen schon nicht die Angst vor der Zukunft nehmen kann, so liefern sie ihnen wenigstens ein kleines Problemchen und behaupten zugleich, dass sie dieses Problemchen für sie lösen könnten. Ich will es vielleicht nochmal diesen Aspekt etwas genereller betrachten. Das Interessante ist, wenn man sich mit der Angst in der gesellschaftlichen Entwicklung beschäftigt, dann stellt man immer wieder fest, dass gravierende gesellschaftliche Umbrüche einhergehen mit bestimmten Ängsten. Wenn Sie zum Beispiel jetzt die Entwicklung der Bundesrepublik nehmen, dann finden wir etwa ab den 1970er Jahren, also interessanterweise mit dem Ende des Wirtschaftswunders, nämlich die ersten Anzeichen für das Ausbrechen von Ängsten. Also nach dem Ende des Wirtschaftswunders, wir hatten 1970, glaube ich 1973, die ersten Streiks, die sogenannten Septemberstreiks, die darauf hindeuten, dass die Versprechungen der Moderne, der ewig während Wirtschaftsausschwung, der einherging mit der Vorstellung ewig währender Lohnsteigerung, dieses hatte sich zunehmend als brüchig herausgestellt. Auf der anderen Seite hatte sich herausgestellt, dass diese Euphorie, die sich eingestellt hat im Zusammenhang mit der beginnenden Massenmotorisierung, dass dieses auch ein Problem war. Also insofern wechselte jetzt plötzlich der Sound of Freedom, also der Sound der Freiheit, motorisiert in die Welt fahren zu können, wurde plötzlich ersetzt und durch Benennung Verkehrslärm. Die Atomkraft als das ewig währende Feuer ohne Rauch und Ruß und Dreck stellte sich plötzlich als höchst problematisch heraus. Und insofern reagierte die Gesellschaft darauf, dass sie mit bestimmten Bewegungen oder auch bestimmten Ängsten, wenn Sie zum Beispiel auch an die Ökologiebewegung, die plötzlich die Belastung der Umwelt auf das Thema brachte, wenn Sie dran denken an das Waldsterben, also die Prognose, dass in 20 Jahren der ganze Wald in Deutschland abstirbt, dann merkt man, dass auf diese Verunsicherung, die aus der gesellschaftlichen Entwicklung resultieren, die Menschen mit Ängsten reagieren und zum Zweiten, dass sie sich auf die Suche begeben nach Halt. Und diesen Halt finden sie ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie finden den Halt zum Beispiel in der Ökologiebewegung. Das wird Sie jetzt vielleicht etwas überraschen, weil die Ökologiebewegung nicht nur thematisiert auf der einen Seite die Verunsicherung, nämlich also reagiert auf Luftverschmutzung, Waldsterben, Umweltbelastung oder dergleichen mehr. Die Ökologiebewegung weist aber gleichzeitig auf der anderen Seite darauf hin, dass es sowas wie die ehernen Gesetze der Natur gibt. Also es wird wieder etwas Ehernes, was Festes, die Tradition wird eingefordert. Es gibt gleichzeitig ab den 1970er Jahren aufgrund, dieses wäre auch meine These, aufgrund der Verunsicherung der Gesellschaft, die Suche nach Spiritualität. Denken Sie an die Bhagwan-Bewegung, an die Sannyasins. Denken Sie dran an die verschiedensten religiösen Bewegungen, die in dieser Zeit entstanden sind, zu denen auch nicht ungeringe Teile von Menschen strömten, weil sie dort Sicherheit und Orientierung sich erwarteten. Und denken Sie zum Beispiel daran, wie im Zuge, jetzt neuerdings reden wir ja von Globalisierung, es eine Wiederentdeckung des Lokalen gibt, die Wiederentdeckung der Tradition und, wenn Sie zum Beispiel an die Debatte um die deutsche Leitkultur denken, die Wiederentdeckung nämlich von Identität. Also die Reaktion auf die Verunsicherung aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung schlägt sich nieder in der Suche nach Ordnung, nach Verortung, nach Sicherheit und dergleichen mehr. Insofern haben wir auf der einen Seite diese Verunsicherung, auf der anderen Seite wird diese Verunsicherung dann immer in gewissen Angstobjekten, ich habe ja schon auf diese Dialektik zwischen Angstauslöser und Angstobjekt geredet, und wenn wir uns die Entwicklung der Republik anschauen, dann finden Sie immer wieder diese Angstobjekte. In den 1950er Jahren war es der Iwan, wie er damals hieß, oder der Russe. Es war die gelbe Gefahr. Ab den 1960er kam dann der Italiener dazu. Man kann es heutzutage kaum glauben, aber der Italiener hat in den 1960er Jahren die Deutschen sehr erschreckt, weil er nämlich für sie gefährlich war. Heutzutage reden wir über den Türken, wir werden reden über den Islam oder den Amerikaner und ganz aktuell die Jugendgewalt, die, und das ist auch wirklich das Interessante, was auch die anderen Angstobjekte kennzeichnet, dieses, was böse ist, was irritiert, ist immer ausländisch. Und dahinter steckt diese These, dass wir, die In-Group, sind die Guten und das Böse kommt von außen. Und deshalb ist es auch für mich verständlich, dass nachdem die Jugendgewalt erstmal als ausländisch gekennzeichnet wird, die Lösung auch darin unter anderem besteht, dass man sie ausweist, ausgliedert, dass man sie einfach zurückschickt. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass es sich hier um Jugendliche gibt, die nicht ausländisch sind, sondern Jugendliche und Kinder, die einfach hier geboren sind. Aber man stigmatisiert sie als ausländisch, also als eine Gruppe, die nicht zu uns gehört.
Jetzt, Sie haben jetzt einen sehr komplexen Zusammenhang erläutert, der weit zurückreicht. Und Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch mit den Politikeräußerungen, auch mit dem Wahlkampf, den wir jetzt gesehen haben, von der Ignoranz gegenüber der Komplexität des Themas und konsequenter Nichtbeachtung der Ratschläge von Experten. Also können Sie da vielleicht konkrete Beispiele nennen oder und wen sprechen Sie damit an?
Wenn Sie sich die Vorschläge, die jetzt in dem hessischen Wahlkampf insbesondere von den Konservativen gekommen sind, so fällt auf, und dies ist meine Interpretation, dass sie gar nicht vorhaben, Gewalt zu verhindern. Dieses mag erstaunlich sein. Was sie doch vorschlagen, ist härtere Strafen. Härtere Strafen verhänge ich, nachdem die Tat geschehen ist. Und jetzt kommt eine irrwitzige These, die dahinter steht, nämlich die Annahme, dass härtere Strafen derartige Delikte verhindern. Wenn wir über Gewalt oder Jugendgewalt oder dergleichen reden, dann handelt es sich im Gegensatz, was weiß ich, zu Diebstahl oder Steuerhinterziehung oder dergleichen mehr, handelt es sich um Delikte, die im Affekt geschehen. Und das Interessante ist, dass Delikte, die im Affekt entstehen, durch härtere Strafen im Grunde nicht zu reduzieren oder auszuschalten sind. Ich will Ihnen da zwei Beispiele geben. Wenn Sie in Bezug auf derartige Delikte oder die Vorstellung, dass härtere Strafen Delikte reduzieren würde, wenn Sie einfach über den Tellerrand schauen und in die USA schauen, dann gibt es derartige Einrichtungen, die durch Härte und durch Drill versucht haben, durch härtere Strafen Delikte zu reduzieren. Ich erinnere nur an diese sogenannten Bootcamps in den USA, wo nach meiner Ansicht wirklich mit einem menschenverachtenden Drill von Jugendlichen versucht wird, die wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Diese Bootcamps produzieren nicht Jugendliche, die auf den richtigen Weg zurückfinden, sondern sie produzieren eine Rückfallquote in Höhe von 70-80%. Dieses muss man sich einfach vorstellen. Dies ist nicht eine Sache, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern es hat in den USA Ende der 1990er Jahre einen sogenannten Sherman Report gegeben, der untersucht hat dieses und der kommt zu diesem Ergebnis. Und selbst auch in Deutschland ist es innerhalb der Experten Zweifel hat, dass gerade bei Delikten, die was mit Gewalt zu tun haben, die was zu tun haben mit Wut, mit Frust oder dergleichen, dass längere Haftstrafen oder härtere Haftstrafen die Rückfallquoten sinken. Ich will Ihnen noch ein zweites Beispiel geben. Es gibt ja in den USA für Delikte mit, also Gewaltdelikte mit Todesfolge, gibt es ja eine, wenn wir im Sinne von Roland Koch sagen würden, brutalstmögliche Strafe, nämlich die Todesstrafe. Das Interessante ist, dass derartige Delikte USA, obwohl es dort die Todesstrafe gibt, im Vergleich zu dieser Delikten hier in Deutschland 10-mal so hoch sind. Was wir daraus lernen können, ist, dass selbst die Todesstrafe niemand davon abhält, wenn er gefrustet ist, wenn er Wut hat, jemand anders auch Gewalt anzutun. Selbst mit der Folge, dass das Opfer getötet wird und man selbst hinterher auf dem elektrischen Stuhl landet. Deshalb sage ich, wenn ich ernsthaft die Absicht habe, derartige Delikte zu reduzieren, muss ich vorher ansetzen. Ich muss vorher ansetzen, bevor es derartige Delikte gegeben hat, bevor junge Menschen aufgrund von Frust, aus Wut oder dergleichen irgendwelche Opfer krankenhausreif geprügelt haben. Ich muss mir also Gedanken darüber machen, welche Maßnahmen sinnvoll und effektiv sind. Mir Gedanken darüber machen, wie ich derartig triebgesteuerte Jungmänner, und es handelt sich ja eigentlich um Jungmänner und es handelt sich nicht um Jugendliche, nämlich nicht keineswegs um weibliche Jugendliche, wie diese lernen können, mit ihren Aggressionen und ihrer Wut besser, also in dem Sinn sozialverträglicher umzugehen. Dieses finde ich den Schritt, und es gibt noch eine dritte Problem, was ich habe mit dem Vorschlag der Konservativen, ist sehr oft in dieser Debatte oder auch in anderen Debatten, wenn es um Jugendliche geht, wird ja oft die These vertreten, als wenn diese Jugendlichen quasi Produkt einer gewissen Kuschelpädagogik in den jeweiligen Familien sind. Und dieses finde ich ebenfalls völlig abstruse These, die da dahinter steht, weil tatsächlich diese Jugendlichen, diese gewaltbereiten Jugendlichen aus unteren sozialen Schichten, ja aus Elternhäusern kommen, wo sie wirklich gut gelernt haben, dass auf Konflikte, auf Frust und aus Wut mit Gewalt reagiert wird. Deshalb geht es darum, dass es diese Haltung aufzulösen gibt, dass sie nämlich lernen, nicht wie ihnen ihre Eltern es ihnen gelernt haben, dass sie nämlich mit ihrem Frust, mit ihrer Wut umgehen können. Und hierzu ist es notwendig, sich einfach die Ratschläge von Experten einzuholen, die sich seit Jahrzehnten mit derartigen gewaltbereiten Jugendlichen beschäftigen. Dieses ist in der Tat ein langwieriger Prozess. Der wird auch etwas Geld kosten, aber er ist nach meiner Ansicht auf alle Fälle effektiver als dieses Geschwätz von Effizienz durch Härte. Und er ist langfristig, und dieses finde ich auch zu beachten, einfach kostengünstiger als die Investition in Gefängnisse und lange Haftstrafen.
Mhm. Bei dem Stichwort Kuschelpädagogik spielen Sie da ein Stück weit auf die auch aus besonders konservativen Kreisen angestochene Debatte um die Leistung, die historische Leistung der 68er an. Und noch eine andere Frage in dem Zusammenhang, was Sie sprachen auch von den Bootcamps. Wir haben ja so ein Bootcamp direkt vor den Toren Kassels, könnte man sagen, mit Unterstützung der hessischen Landesregierung gekauft, von Horst Köhler, unserem Bundespräsidenten, hochdekoriert und anerkannt, Lothar Kannenberg. Ist das ein Experte? Weil Sie sprachen vorhin, man sollte auf den Expertenrat hören.
Sie haben ja eigentlich zwei Fragen gestellt. Also die erste Frage würde ich sagen, in der Tat gibt es ja nicht nur in dieser Debatte, sondern in anderen von konservativer Seite diese Kritik an den sogenannten Alt-68er. Und einer dieser Vorwürfe ist diese Kuschelpädagogik, also dass sie quasi sozusagen eine Laissez-faire-Erziehung gegenüber Jugendlichen hätten. Dieses mag durchaus zutreffen, aber Sie finden die Alt-68er Eltern in den Mittel- und Oberschichtenhaushalten und nicht in den Unterschichtenhaushalten. Und in den Unterschichtenhaushalten finden Sie genau dieses, was die Konservativen vorschlagen, nämlich eine Härte in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die auch in der Tat prügelnd durchgeführt wird. Das heißt also, die Eltern dieser gewaltbereiten Jugendlichen versuchen ja gerade mit einer harten Erziehung, sie auf den richtigen Weg zu bekommen, sie vorzubereiten für die Härte des Lebens. Und jetzt kommen die Konservativen und sagen, wir wollen jetzt auch mal hart gegenüber diesen Jugendlichen sein, indem wir sie länger einsparen, indem wir sie härter bestrafen. Dieses kennen die alles. Das Interessante ist, dass die Härte in der Erziehung sie zu dem gemacht hat, was sie eigentlich jetzt sind. Und wenn jetzt die Politik vorschlägt, dass sie jetzt eine neue Variante von Härte einführt, dann muss man einfach bezweifeln, dass dieses das gewünschte Ergebnis liefern wird. Und die zweite Sache zu Kannenberg. Ich bin mir persönlich sehr unsicher. Und insofern möchte ich bei der Einschätzung, welchen Erfolg die Arbeit von Kannenberg hat, würde ich einfach abwarten, bis diese Untersuchung oder diese Expertise gemacht wird und wo dann rauskommen wird, was passiert mit diesen Kindern und Jugendlichen, nachdem sie wieder in ihr normales Leben zurückgekommen sind. Weil in dem Camp ist es klar, da gibt es strenge Regeln, es gibt klare Regeln, es gibt dergleichen mehr. Aber die Frage ist ja, was passiert, also wie können die Jugendlichen, wenn sie nicht mehr diese Regeln haben, wenn sie wieder zurückkommen in ihr Umfeld, in dem sie ja auffällig geworden sind, wie sie dann mit diesem Umfeld umgehen können. Eins finde ich aber trotz allem einfach positiv ist, dass Kannenberg jemand ist, der nicht diese Jugendlichen einfach gerne abschieben wollte, sie unsichtbar machen wollte, sagen, ich habe damit nichts zu tun, sondern der sich einfach öffnet für diese Jugendlichen, sich auf sie zubewegt.
Bei dem, was Sie ausgeführt haben, diagnostizieren Sie ja quasi eine Wesensverwandtschaft zwischen prügelnden Eltern, konservativen Politikern und deren Anhängerschaft. Und sogar zwischen konservativen Hau-drauf-Politikern und den von Ihnen so gehassten Jugendlichen selbst. Also wie ist das, das hört sich erstmal total unlogisch an. Wie kann man das verstehen?
Die Wesensverwandtschaft gibt es nach meiner Ansicht schon zwischen den prügelnden Eltern, den gewalttätigen Jugendlichen und diesen Hau-drauf-Politikern der Konservativen. Die würde ich schon sehen, weil es interessant ist, dass alle die drei genannten Gruppen sich dadurch auszeichnen, dass sie Konflikte mit Härte lösen wollen. Die Eltern wollen Konflikte in der Erziehung mit ihren Kindern durch Härte lösen. Die Jugendlichen, nachdem sie dieses gelernt haben, wollen in der Auseinandersetzung mit anderen Jugendlichen durch Härte sich Respekt und Anerkennung einholen. Und die Politik, die sie hinterher dafür bestrafen will, rekurriert ebenfalls auf die Härte. Das zentrale Moment ist, oder die zentrale Illusion ist, zu meinen, dass ich mit Härte etwas verändern könnte im positiven Sinne, während eigentlich die Erziehung dieser Kinder ja darauf hindeutet, dass Härte eigentlich zu dem führt, was wir eigentlich gerne abstellen möchten. Und deshalb bezweifle ich auch, dass Härte hinterher in der Bestrafung dieser Jugendlichen etwas anderes bewegen wird. Und mit Verweis auf die USA habe ich ja deutlich gemacht, dass Härte nichts bewegen wird. Es wird hohe Rückfallquoten bescheren und es wird Jugendliche auch nicht davon abhalten, dass sie, wenn sie gefrustet sind, wenn sie Wut haben, wenn sie sich was holen wollen, dieses mit Gewalt durchsetzen werden.
Jetzt wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder das Bild von der Bedrohlichkeit einer migrantisch dominierten Parallelgesellschaft in die Debatte geworfen. Sie sprechen davon, dass diese auch gewaltbereiten Jugendlichen sich eben gerade nicht abschotten, sondern dass sie dazugehören wollen. Wie ist das zu verstehen?
Auf den ersten Blick etwas schwierig. Nur ich will es versuchen. Auf den ersten Blick sieht es ja aus, als wenn diese gewaltbereiten Jugendlichen sich außerhalb der Gesellschaft stellen, sich abgrenzen von der Gesellschaft selbst. Und in diesem Zusammenhang wird ja oft geredet von der Parallelgesellschaft. Also eine Parallelgesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie andere Werte, dass sie andere Orientierungen, andere Normen hat oder dergleichen mehr. Ich will das vielleicht in zwei Punkten auseinandernehmen. Also erstens halte ich die Parallelgesellschaft für ein schlichtes Hirngespinst der Konservativen. Und zwar nicht nur der Konservativen in Politik, sondern auch von konservativen Journalisten, die in Feuilletons bestimmter Zeitungen diese Parallelgesellschaft ausschmücken. Das Interessante ist, dass es wissenschaftlich keinerlei Hinweis gibt darauf, dass es sowas wie eine Parallelgesellschaft in Deutschland gibt. Denn, wenn Sie einmal davon ausgehen und sich die Gruppe der Deutschen anschauen, dann sind die Deutschen auf den ersten Blick eine einheitliche Gruppe. Wenn Sie genauer hinschauen, dann stellen Sie erstaunlich fest, dass es in der Gruppe der Deutschen, nämlich Deutsche mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen gibt, mit unterschiedlichen Einkommen, mit unterschiedlichen politischen Orientierungen, das hat man jetzt gerade bei der Wahl gesehen, mit unterschiedlichen Interessen und Werthaltungen und schließlich sogar mit unterschiedlichem Geschlecht. Und so ist dieses auch bei anderen Gruppierungen, also bei den Türken oder den Arabern oder den Ausländern oder dergleichen mehr. Auch innerhalb dieser Gruppen haben wir diese Differenzierung, die ich eben für die Deutschen benannt habe. Wenn in Deutschland also von sogenannten Ausländerghettos fantasiert wird, so handelt es sich, und dies ist wichtig, handelt es sich in der Regel um Stadtteile mit überwiegend deutscher Bevölkerung und einer Minderheit von Menschen mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Ländern, also um das nochmal deutlich zu sagen, überwiegend Deutsche, eine Minderheit von Menschen mit Migrationshintergrund und diese Menschen mit Migrationshintergrund kommen aus unterschiedlichen Ländern und diese Menschen aus unterschiedlichen Ländern differenzieren sich nochmal zu dem, wie ich es oben anhand der Gruppe der Deutschen gemacht habe.
Also das gilt beispielsweise halt ganz klassisch auch für die Nordstadt, die den
höchsten
Migrantenanteil
natürlich
in ganz Kassel hat. In der Form, die Deutschen in der Mehrheit und eine
Minderheit,
40% oder was auch immer, die an Migranten da sind, in einer
Differenzierung. Die überall herkommen. Aus Spanien, aus Griechenland, aus der Türkei, aus Afghanistan, aus dem Iran, aus dem Irak, was weiß ich noch, und intern völlig unterschiedlich sind. Was wir haben, ist nicht also sozusagen einen monolithischen Block von Ausländern. Das ist eine völlig abstruse Konstruktion. Sondern wir haben ein Mosaik von unterschiedlichsten Milieus. Selbst wenn wir jetzt nur einfach mal die Gruppe der Türken nehmen. Ein linksorientierter, laizistischer Türke hat mit einem fundamentalistischen Schiiten absolut nichts zu tun. Jemand, der einen guten Arbeitsplatz bei VW hat, ein Türke, hat mit jemand, der alt und arbeitslos ist und auf Sozialhilfe ist, absolut nichts zu tun. Es sind völlig unterschiedliche Milieus und es wäre gut, dieses einmal zur Kenntnis zu nehmen. Dieses war der erste Punkt, den ich anspreche. Der zweite, wenn wir uns diese kriminellen Jugendlichen anschauen, so scheinen sie, habe ich ja schon gesagt, durch ihr Verhalten sich außerhalb der Gesellschaft zu stellen. Dieses ist in der Soziologie eine völlig alte Debatte, also nicht eine alte Debatte, weil eigentlich ist sie abgeschlossen. Und zwar abgeschlossen mit einer Untersuchung, die ein Amerikaner in den 1940er Jahren gemacht hat, ein Amerikaner, der heißt William White, und der hat untersucht in den 1940er Jahren, nämlich in Chicago, Jugendliche, die an Ecken rumhängen. Und die Fragestellung, die er hatte, und es war damals nämlich die Fragestellung, die die Soziologie bewegt hat, hat die Subkultur andere Werte und Normen als die Mehrheitsgesellschaft? Dieser These ist er nachgegangen und es kam etwas Interessantes raus, dass sie nämlich in ihrer Wert- und Normorientierung sich von der Mehrheitsgesellschaft nicht unterscheiden. Und dieses will ich Ihnen vielleicht mal an diesen gewaltbereiten Jugendlichen deutlich machen, was ja quasi unsere aktuelle Debatte ist. Wenn wir diese gewaltbereiten Jugendlichen haben, die sich bestimmte Sachen auch beschärfen durch Gewalt, so stellen wir erstaunt fest, dass sie sich ebenfalls wie die Mehrheit oder die Menschen der Mehrheit oder Mitglieder der Mehrheitsgemeinschaft orientiert sind an dem Erwerb oder der Erlangung von Statussymbolen und Respekt. Wenn Sie zum Beispiel, vielleicht kennen Sie diese wunderschöne Sparkassenwerbung im Kino, wo ein Mann sozusagen so Karten aufblättert, also mein Haus, meine Frau, mein Auto, mein Boot. Was also für diese Anständigung dieses Statussymbole sind, nach denen sie streben, so sind dieses für diese Jugendlichen das tolle Handy, die coolen Markenklamotten oder der geile iPod. Sie unterscheiden sich also nicht in der Orientierung auf die Erlangung dieser Konsumobjekte, sondern sie unterscheiden sich allenfalls in dem Weg, wie sie zu diesen Objekten kommen. Aber sie unterscheiden sich nur anscheinend. Denn selbst in ihrem kriminellen Verhalten unterscheiden sie sich nur graduell von der Mehrheitsgesellschaft oder den Hochanständigen. Denn zweitens sollte man spätestens seit den fundierten Untersuchungen des renommierten Kriminologen Fritz Sack, der, glaube ich, in den 1980er Jahren diese Untersuchung gemacht hat, wissen, dass es schichtspezifische Kriminalität gibt. Also, dass sich kriminelle Jugendliche auszeichnen durch das Abrippen von Klamotten, von Handys, von iPods, während Angehörige der Mittel- und Oberschicht eher durch Steuerhinterziehung und Versicherungsbetrug auffallen und neuerdings durch die illegale Beschäftigung von Fremden, was ja auch kriminelle Delikte sind. Wobei interessanterweise, wenn Sie sich die polizeiliche Kriminalitätsstatistik anschauen, was ja ein Delikt ist, Sie dieses dort nicht finden werden. Sie finden dort Raub, Einbruch, Diebstahl oder dergleichen, aber nicht Steuerhinterziehung. Das ist ein anderes Delikt, gehört nicht in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik.
Jetzt, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Jetzt kann man die Augen vor der real existierenden Jugendgewalt, sei sie durch Medien hochgespielt oder nicht, kann man nicht verschließen. Welche Lösungsstrategien sehen Sie für Einzelne, die sich in ihrer Sicherheit im öffentlichen Raum beeinträchtigt sehen? Also Sie haben ja viel von Wahrnehmung gesprochen
auch. Ja.
Und welche Lösungsstrategien gibt es für die Jugendlichen und für unsere Gesellschaft und deren Teil diese Jugendlichen ganz eindeutig sind?
Wenn ich nochmal anknüpfe an meine Antwort, glaube ich, auf die erste Frage, wo ich ja deutlich gemacht habe, dass unsere Empfindung, wie gewalttätig der öffentliche Raum ist, sehr stark damit zusammenhängt, wie medial darüber berichtet wird, dann würde ich Ihnen salopp Folgendes vorschlagen: Schalten Sie Fernsehen und Radio aus und schlagen Sie die Zeitung zu. Das heißt, nehmen Sie derartige Informationen nicht zur Kenntnis, denn wenn Sie alltäglich weniger berieselt werden mit den Schreckensmeldungen, ja nicht nur aus Kassel und nicht nur aus Deutschland, sondern mit den Schreckensmeldungen aus aller Welt, dann fühlen Sie sich schlicht einfach gleich besser. Dieses salopp gesagt, wenn Sie es etwas ernsthaft angehen wollen, nachweislich ist es so, dass nicht die tatsächliche Gefährdung die Angst der Menschen vor Kriminalität bestimmt, sondern verkürzt gesagt der Konsum der Berichterstattung. Wichtig ist mir auch, was ich eingangs gesagt habe, dass es wesentlich die gesellschaftlichen Veränderungen und Verunsicherungen sind, die Menschen da treiben, dass sie, um mit diesen Ängsten umgehen zu können, dass sie nach Objekten suchen, an die sie ihre Ängste anklammern können. Um dieses deutlich zu machen, inwiefern gesellschaftliche Veränderungen zu Ängsten führen kommen, will ich noch mal auf eine Sache hinweisen, die mir damals aufgefallen ist in der Beschäftigung auch mit der Unsicherheit im öffentlichen Raum. Kurz nach der Grenzöffnung gab es ein interessantes Phänomen. Wenn Sie sich die Kriminalitätsfurcht der Westdeutschen und der Ostdeutschen anschauten, dann stellte sich heraus, dass die Kriminalitätsfurcht der Ostdeutschen doppelt so hoch war wie die Kriminalitätsfurcht der Westdeutschen. Dieses hatte nichts mit zu tun, dass nach der Grenzöffnung im Ostdeutschland die Kriminalitätsrate hoch war, sondern sie betrug nur einen Bruchteil der Kriminalitätsrate in Westdeutschland, aber sie hatten eine Kriminalitätsfurcht, die doppelt so hoch war. Und was man daraus sehr gut sehen kann, ist, dass die Furcht vor Kriminalität, jetzt im konkreten Fall die Furcht vor dieser Jugendgewalt, nicht unbedingt was zu tun hat mit dem Delikt, was wir benennen, sondern dass wir die Ängste an etwas klammern. Ich weiß, dass immer wieder in Diskussionen, die ich habe, mit Menschen immer gesagt wird, ja, aber. Ich finde aber, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, und insofern würde ich dieses Thema Jugendgewalt auch einordnen, nochmal in dieses generelle Phänomen der Unsicherheit im öffentlichen Raum, weil es ging ja auch Kochs Ausfall, war ja dieses wirklich schreckliche Ereignis in der Münchner U-Bahn, also ein Delikt, was über eine Videokamera erfasst worden ist. Das ist auch ein interessantes Phänomen, das in der Presse wesentlich behandelt wird, Delikte von Gewalt, die auch über Videokameras erfasst werden und diese sind nicht installiert in Privatwohnungen. Also ich finde, dass wir zur Kenntnis nehmen sollten, und dieses ist eine unleugbare Tatsache einfach, dass der öffentliche Raum in unseren Städten noch nie so sicher war wie heute für die Mehrheit der Menschen, die sich da drin bewegen. Es gibt gewisse Unsicherheiten, nämlich für 18- bis 25-jährige Männer. Diese treten im öffentlichen Raum auf als Täter und sie treten als Opfer auf. Und das Interessante ist, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gruppe zu Opfern wird im öffentlichen Raum, ist relativ hoch, also jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber relativ zu der fast unbedeutenden Wahrscheinlichkeit, dass jemand im öffentlichen Raum zum Opfer wird, ist sie bei denen höher und gleichzeitig äußern diese Gruppe der 18- bis 25-jährigen Männer die geringste Angst, nämlich bei der Benutzung des öffentlichen Raums, auch ein interessantes Phänomen. Und schließlich und endlich möchte ich noch auf eine Gruppe hinweisen, die ja sehr häufig im Zusammenhang der Angst im öffentlichen Raum genannt wird. Das ist nämlich die Frauen und Mädchen. Für Frauen und Mädchen ist der öffentliche Raum weitaus sicherer als die trügerische Sicherheit der Privatheit von Wohnungen. Also im Gegensatz zu diesem landläufigen Irrtum, dass es für diese Gruppe der Mädchen und Frauen im öffentlichen Raum gefährlich sei, ist der Privatraum für diese Gruppe die wahrliche Hölle.
Wenn man das jetzt alles hört, im öffentlichen Raum gibt es, ich sag mal, platt gesprochen, wenig Probleme. Ist für Sie alles in bester Ordnung? Muss nichts weiter unternommen werden? Oder wie gehen wir an diese Situation ran, um das zu lösen?
Wenn ich darauf hinweise, dass ich sage, dass der öffentliche Raum in unseren Städten noch nie so sicher war wie heute, dass die Gefährdungen für die Mehrheit der Menschen im öffentlichen Raum sehr unwahrscheinlich ist, dann möchte ich nicht daraus schließen, dass wir uns quasi zurücklehnen können und könnten sagen, ja, früher war nicht alles besser, sondern früher war alles schlimmer, heutzutage ist alles besser. Ich finde, dass es in der Tat Sinn macht, sich mit dem Thema Gewalt oder Gewalt in Auseinandersetzung oder Gewalt in menschlichen Zusammenleben sich zu beschäftigen. Und aus diesem Grunde finde ich es hervorragend, wie die jahrzehntelange Debatte um Gewalt in Deutschland die Aufmerksamkeit dafür geschärft hat, für dieses Delikt Gewalt, für dieses Verhalten Gewalt, dass die Gewalt zunehmend geächtet und bestraft wird und dass sich ist etwas zweischneidig, die Aufmerksamkeit für dieses Delikt Gewalt hat sich vergrößert und diese schlägt sich nieder in einer erhöhten Anzeigebereitschaft der Polizei, also bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, zwischen jungen Männern, bei Gewalt, wenn sie wahrgenommen wird im häuslichen Bereich oder dergleichen mehr. Insofern finde ich dieses positiv und wir sollten uns von daher nicht irgendwie täuschen lassen, wenn sich dieses auch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik findet, weil es nicht Ausdruck ist, dass die Delikte zugenommen haben, sondern die Aufmerksamkeit zugenommen hat. Es wird eher hingeguckt, es wird eher gemeldet. Ich finde es also deshalb hervorragend, dass, und dieses ist, finde ich, pikant, muss ich sagen, dass gegen den Widerstand, insbesondere aus konservativen Kreisen, das Prügeln und Züchtigen von Kindern in den Familien thematisiert wurde und schließlich gesetzlich verboten wurde. Also interessanterweise gegen den Widerstand aus konservativen Kreisen. Und ich finde es weiterhin hervorragend, dass insbesondere diese konservativen Kreise infolge der von ihnen nicht geliebten Frauenbewegung heute akzeptieren müssen, dass es bei dem Zwang, es hieß ja Zwang, zur Erfüllung ehelicher Pflichten schlicht um Vergewaltigung in der Ehe gibt. Also dass die Erfüllung ehelicher Pflichten seit Mitte der 70er Jahre einfach als dieses bezeichnet und auch bestraft wird, als es ist, nämlich Vergewaltigung in der Ehe. Und ich finde es, wenn man jetzt von diesem Privatbereich weggeht, hervorragend, wie große Teile der Menschen dieses Landes gegen die Lügen und Rechtfertigungen des amerikanischen Präsidenten für seinen, wie hat er gesagt, gottgewollten Krieg im Irak aufgestanden sind und demonstriert haben. Und aus all diesen Gründen finde ich es notwendig und sinnvoll, weiterhin für eine Gesellschaft mit weniger Gewalt zu streiten, uns auseinandersetzen und daran zu arbeiten. Dieses bedeutet aber für mich nicht, einzustimmen in den Ruf nach härteren Strafen, weil ich habe ja ausgeführt, dass ich nichts davon halte, sondern ich plädiere davor, sich mit den Experten zusammensetzen, die alltäglich mit derartigen Jugendlichen oder die in Bereichen arbeiten, wo es um die Frage der Gewalt geht, und uns ernsthaft zu überlegen, wie wir auf diesem Weg vorankommen. Dieses finde ich den richtigen Weg.
Okay, soweit bis hierhin. Vielen Dank, Herr Dr. Glasauer.
Schönen Dank.